Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist Fabiano Nitsch und ich bin hier der Moderator für die nächste kommende Stunde in der Plattform. Die Plattform steht momentan irgendwie ziemlich unter dem Thema des Verkehrs. Letzte Woche war hier bei mir zu Gast Herr Rotter von der Polizei zu den Verkehrssicherheitstagen. Gestern waren Gäste vom Bund Naturschutz da zum Thema verkehrsfreier Samstag am kommenden Samstag. Und heute geht es auch wiederum um den Verkehr, beziehungsweise weniger um den Verkehr, sondern was passiert, wenn ich nicht mehr am Autoverkehr teilnehmen darf, weil mir mein Führerschein abgenommen wurde und ich möglicherweise an einer MPU teilnehmen muss. Eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Das ist ein Schreckenswort für, glaube ich, viele Autofahrer. Und wir werden da heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Bei mir hier zu Gast in der kommenden Stunde ist Thomas Grotzer vom TÜV Süd. Er ist dort Bezirksleiter. Hallo, Herr Grotzer.
Hallo, Herr Nitsch.
Ja, MPU, schwieriges Thema für viele Autofahrer, weil sie vielleicht auch relativ wenig wissen. Man hat immer so die Vorstellung, da bin ich irgendwie ganz schnell drin und bekomme meinen Führerschein nicht wieder. Wie gesagt, das wird das Thema der nächsten Stunde sein, aber vielleicht möchten Sie unseren Zuhörern erst einen kurzen Einblick geben. Was machen Sie beim TÜV Süd? Was ist Ihre persönliche Aufgabe?
Ja, also ich bin insgesamt 13 Jahre beim TÜV Süd und ich müsste es jetzt etwas konkretisieren. Ich bin die letzten 3 Jahre bei der TÜV Süd Pluspunkt hier in Baden-Württemberg für rund 15 Verkehrspsychologen an 14 Standorten zuständig. An diesen Standorten bieten wir Informationsveranstaltungen, Beratungen, Schulungen rund um das Thema Kraftfahreignung an. Ich selber bin da eben auch für die Organisation und Durchführung eben verantwortlich. Ich mache selber auch immer wieder Beratungen oder Informationsveranstaltungen, auch Kurse, Schulungen, um einfach praktisch in der Materie drin zu bleiben. Sicher ist noch ein weiteres Gewicht meiner Tätigkeit auf dem Umstand, dass ich zu 40 Führerscheinstellen im Kontakt stehe, zu Anwaltsvereinen, zu Kreisverkehrswachten und Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen. Da geht es immer wieder um Vortragstätigkeiten. Auch von Schulen werde ich immer wieder aufgefordert, zu dem Thema Alkohol und Drogen und Führerschein etwas zu sagen. Das ist etwa das, was mein Aufgabenfeld im Wesentlichen ausmacht.
Ja, und damit auch der prädestinierte Gesprächspartner für die kommende Stunde, in dem es eben um die MPU geht. Kleine Frage, Sie kommen gerade aus Stuttgart. Wie sind Sie hergekommen, mit dem Auto oder mit dem Zug?
Ich bin mit dem Zug hergekommen. Ja. Trotz, dass ich Inhaber der Fahrerlaubnis bin.
Ja, ich werde die nächste kommende Stunde, ich denke mal, vergleichsweise naive Fragen stellen, denn ich dürfte schon mehr als seit einem, ich sag mal, halben Jahrzehnt meinen Führerschein machen, aber ich bin bisher noch nicht rangegangen. Und für mich war natürlich auch der Begriff MPU irgendwo im Hinterkopf präsent, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon, aber natürlich habe ich mich jetzt ein bisschen auf die Sendung vorbereitet und was die MPU eigentlich im Groben ist, das möchte ich im nächsten Gesprächsteil erfahren. Bis dahin The Jazz Invaders mit dem Titel Max Roach. MPU, die medizinisch-psychologische Untersuchung, das ist das Thema in der kommenden Stunde hier bei der Plattform bei FreeFM. MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung. Wie lange gibt es die denn schon, Herr Grotzer?
Die MPU gibt es so gesehen schon seit den 50er Jahren, genau seit 1954, also schon über 50 Jahre. Und ja gut, man muss sagen, in dieser Zeit hat sich viel getan, was wenige wissen. Ganz zu Anfang ging es vor allen Dingen darum, zu prüfen, inwieweit Personen, die jetzt wiederholt bei der Befähigungsprüfung, also dem, was man bei der Fahrschule macht, wiederholt durchgefallen sind, inwieweit die in der Lage sind, ein Kraftfahrzeug wirklich zu führen, wenn man dann eben auch nicht mehr weiter wusste, nachdem die Theorie oder die Praxis zum x-ten Male nicht bestanden wurde. Das hat sich dann verändert. Es ging dann zunächst oft im Kontext von Straftaten um sogenannte Straftäterprognosen. Entsprechend wurde auch die MPU durchgeführt. Der wesentliche Unterschied sicher zu heute ist vor allen Dingen einer, man hatte in diesen frühen Jahren noch nicht so sehr darauf geguckt, was gibt's denn noch bei der Person zunächst mal, außer dass sie straffällig geworden ist, im Straßenverkehr aufgefallen ist. Was bringt sie denn noch mit an Befähigungen, an Ressourcen, sagen wir dazu? Und das hat sich dann eben dahingehend verändert, dass man da auch nicht mehr nur einfach entschieden hat, jemand ist geeignet oder ungeeignet, sondern es kamen dann auch Kursempfehlungen dazu. Das ist bis heute so geblieben, dass also der Gutachter entscheidet, ob jemand nicht nur, ob er geeignet ist oder nicht geeignet, sondern aber eventuell noch durch eine weiterführende Maßnahme danach geeignet wäre. Also es ist eine inzwischen sehr differenzierte Betrachtung.
Ja, medizinisch und psychologisch, das spricht ja schon zwei Aspekte an. Die MPU, mal für wirklich wie mich absolut unwissende Personen, wann muss ich zur MPU? Kann das mir schon passieren, wenn ich betrunken im Fahrradverkehr, mit dem Fahrrad im Verkehr unterwegs war?
Ja, da sprechen Sie was an, das ist gar nicht so ohne und wird tatsächlich gar nicht so gewusst. Aber vielleicht zunächst zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich kann also die meisten der Hörer gerade im Moment beruhigen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine MPU machen, ist sehr gering. Wir haben gemessen an den Kraftfahrzeugzulassungen etwa 50 Millionen Führerscheininhaber und davon müssen nur etwa 100 bis 105.000, das ist glaube ich letztes Jahr gewesen, zur MPU. Das ist also eine kleine Gruppe vergleichsweise, kleiner als 1%. Das heißt, so einfach trifft das einen nicht aus heiterem Himmel. Aber wenn Sie schon das Thema ansprechen, Alkohol und Fahrrad, das ist nicht ohne. Das kommt nämlich darauf an, wie Sie da unterwegs sind und inwieweit Sie wie viel Promille haben. Ab 1,6 Promille ist mit dem Fahrrad eigentlich nämlich auch schon Ende und die Fahrerlaubnis absolut in Gefahr. Das heißt, man wird da in der Regel als Inhaber zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung geschickt. Das macht die Führerscheinstelle dann und das wissen die meisten nicht, die da zunächst noch glauben, mit dem Fahrrad kann mir ja nichts passieren. Also da muss man genau aufpassen, wie viel hat man vor zu trinken an dem Abend und sollte da vorsichtig sein.
Sie sprachen gerade schon den Genuss von Alkohol an, aber es gibt auch noch andere Voraussetzungen, dass man möglicherweise zu einer MPU geschickt wird.
Sicher, da gibt es eine ganze Reihe von Anlässen, aber sicher kann man sagen, der Hauptanlass, um den es dabei geht, ist immer wieder Alkohol. Insgesamt, wenn man alle Fälle zusammenrechnet, auch die, bei denen es unter anderem um Alkohol ging, sind wir knapp bei 60%. Das sind sicher 50%, die wegen erstmaligem oder wiederholten Alkoholkonsum im Straßenverkehr aufgefallen sind. Das ist die größte Gruppe definitiv. Wir haben etwa 20%, die wegen Konsum von Betäubungsmitteln zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung müssen, etwa 15% wegen Punkten. Und die restlichen 15%, das ist eben eher eine Mischgruppe. Das sind zum Teil speziellere Anlässe. Man kann sich das auch vorstellen, wenn jemand wiederholt wegen aggressivem Fahrstil aufgefallen ist. Es können sogar eben auch Fälle sein, wo außerhalb des Straßenverkehrs irgendwie bekannt geworden ist, dass jemand eben zu aggressivem Verhalten neigt und die Frage der Impulskontrolle im Vordergrund steht, ob das der Person denn eben auch zuzutrauen ist, dass sie im Straßenverkehr sich nicht entsprechend verhält und dann eine Gefahr von ihr ausgeht. Aber das sind so grob die Anlassgruppen, um die es geht, wenn es um die medizinisch-psychologische Untersuchung geht. Wohlbemerkt aber, die Gruppe ist insgesamt kleiner als 1%. Also.
Die Chance oder die Gefahr ist nicht so hoch, aber wenn man dann tatsächlich dann erstmal betroffen ist, ist möglicherweise die Angst oder auch vielleicht auch ein bisschen das Geschrei groß, weil man nicht genau weiß, was passiert da eigentlich genau. Aber zunächst mal die Frage, wie oder wer darf mich überhaupt in diese medizinisch-psychologische Untersuchung schicken? Was sind da die Voraussetzungen?
Also prinzipiell ist da die Führerscheinstelle, die zuständige Behörde, sie ist mit entsprechend Verwaltungsrecht ausgestattet, wobei man sagen muss, es sind zunächst natürlich auch Fälle, die im Straßenverkehrsgesetz geregelt sind, dass jemand zur MPU muss. Das ergibt sich dann daraus, dass ihm eben aufgrund entsprechender Paragraphen die Fahrerlaubnis entzogen wurde, beispielsweise eben aufgrund einer Alkoholfahrt. Sowas ist dann auch im Strafgesetzbuch geregelt. Inwieweit dann die Person eben wieder geeignet ist, das geht dann über die Führerscheinstelle und die muss das dann beurteilen, ob sie entsprechend eine MPU anordnet oder nicht. Die wird so gesehen eigentlich nicht vom Gericht angeordnet, sondern das ergibt sich dann aus der Vorgeschichte aufgrund der Auffälligkeiten und das guckt sich die Führerscheinstelle genau dann an.
Ja, aber zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis ist dann noch ein bisschen was zu tun. Ein bisschen mehr als das. Da gibt es dann spezielle Vorbereitungen dazu auf die Begutachtung und so weiter. Da möchte ich dann gleich im Anschluss ein bisschen genauer drauf eingehen. Zunächst erstmal wieder ein Musiktitel und der stammt jetzt von Recluse Catch a Leaf. Die Plattform auf 102,6. Mein Name ist Fabiano und bei mir hier zu Gast der Bezirksleiter des TÜV Süd Pluspunkt, Thomas Krotzer. Und wir sprechen hier über die medizinisch-psychologische Untersuchung. Die muss man antreten, wenn man irgendwie mit zu viel Alkohol oder zu viel Punkten in Flensburg dann erwischt wurde, beziehungsweise dann gesagt wird, ja, jetzt sind es zu viele. Man muss jetzt diese Untersuchung absolvieren, bevor man wieder seine Fahrerlaubnis, also seinen Führerschein, wiederbekommt. Aber wir haben vorhin schon eine Zahl gehört, um die 100.000 Menschen müssen das pro Jahr in Deutschland absolvieren. Sind gar nicht so viele, also gibt es da schon eine relativ hohe Schwelle, zum Beispiel beim Alkohol, dass ich überhaupt da hin muss, oder?
Genau, Sie sprechen das an. Mal so gesehen hätte man ja meinen können zunächst mal, okay, bei dem Alkoholkonsum in Deutschland müssten ja fast alle zur MPU, denn Kurzschluss darf man natürlich nicht ziehen, sondern ich hatte vorhin, glaube ich, das Beispiel genannt, ab 1,6 Promille zum Beispiel, das ist so ein klassischer Anlass, muss man zur MPU, da reicht also eine Alkoholfahrt, bei der man irgendwie aufgefallen ist, angehalten wurde durch die Polizei und entsprechend dann blasen musste und dann Blut abgeben musste und dann kam diese 1,6 Promille raus. Viele Betroffenen wissen da im Moment noch gar nicht, was dann alles noch auf sie zukommt. Da gibt es dann halt erstmal noch das Strafverfahren, dann kriegen sie ein Urteil. Das sind alles Dinge, die eigentlich schon belasten. Aber viele wissen an der Stelle eben noch nicht, dass auch noch eine medizinisch-psychologische Untersuchung dann wieder zu absolvieren ist. Nämlich eigentlich dann am Ende der Sperrfrist. Also nach so einer Straftat, nach so einer Trunkenheitsfahrt, kriegt man nämlich auch in der Regel erstmal eine Sperre. In dieser Zeit darf man gar nicht mehr fahren. Also darf sich auch nicht um die Wiedererteilung oder Neuerteilung der Fahrerlaubnis bemühen. Das sind in der Regel 12 Monate. Also eine lange Zeit nach dieser Trunkenheitsfahrt, wo man in jedem Fall gezwungenermaßen zunächst mal zu Fuß gehen muss. Aber um sich das vorzustellen, dass jetzt tatsächlich das natürlich eine lange Zeit ist und eigentlich der Gesetzgeber damit auch nicht nur jemanden einfach Steine in den Weg legen will, sondern dass eine Zeit ist, wo man sich eigentlich ein bisschen Gedanken machen sollte. Vielleicht kurz eben zu Ihrer Frage auch zurück. 1,6 Promille, das fällt nicht so einfach vom Himmel. Das ist eigentlich recht viel. Und da wäre jetzt vielleicht auch die Frage, Herr Nitsch, einfach an Sie oder auch an die Hörer. Sie können jetzt im Stillen mitraten. 1,6 Promille, was glauben Sie, wie viel halbe Liter Bier müsste man dazu trinken? Eventuell in welcher Zeit, um auf 1,6 Promille zu kommen?
Also ich war noch nie in irgendeiner Drogen- bzw. Alkoholkontrolle. Ich habe auch noch nie immer diese, es gibt ja so Tests, die gelegentlich bei Diskotheken so kostenpflichtig angeboten werden, so zum, mehr oder weniger zum Spaß, dass man mal weiß, wie viel man dort getrunken hat. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich vermute mal, ich muss 5 halbe Bier trinken.
Okay, sonst frage ich, wenn mehrere da sitzen, immer noch, wer bietet mehr? 5 halbe Bier ist auch schon eine ganze Menge, aber würde nicht ausreichen. Also wenn wir jetzt uns einfach einen durchschnittlichen 80-Kilo-Mann vorstellen, dann können wir davon ausgehen, dass der, wenn er das sicher nicht in einer Stunde, aber vielleicht in 4 Stunden trinken will, dann müsste er 8 halbe Bier trinken dafür. Und das ist eigentlich eine ganze, ganze Riesenmenge. Wenn Sie sich das in Sprudel oder sowas vorstellen, Mineralwasser mit Kohlensäure, wie auch immer, das kriegt man gar nicht so leicht runter. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja, was steht dann dahinter, ist aber auch die spannende Frage, der wir uns vielleicht nachher noch zuwenden. Aber zunächst eben, das ist die Menge, um die es geht. Also nicht, was man einfach so mal schnell trinkt. Und eigentlich auch ein gemütlicher Abend oder ein gemütliches Beisammensein ist normalerweise eigentlich nicht überschattet, sage ich es mal, von so einer enormen Trinkmenge. Also sprich, das fällt, wie gesagt, nicht vom Himmel, 1,6.
Ja, aber 1,6 Promille, Sie sagten gerade schon, 60% ungefähr sind unter Alkoholeinfluss, eben haben sie ihre Fahrerlaubnis verloren, müssen dann zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. In absoluten Zahlen so circa 60.000 Menschen. Gibt es da eine Erhebung? Wer kommt da zu Ihnen? Gibt es da einen signifikant erhöhten Anteil zum Beispiel an Alkoholikern? Gibt es da so eine Erhebung?
Also das bezieht sich jetzt sicher nicht nur auf eine Studie, aber da gibt es sehr viele Untersuchungen dazu. Sicher können wir zum einen sagen, okay, vielleicht, Sie würden es ja auch so vermuten, ist Alkohol trinken Männersache oder Frauensache. Wenn man bei uns hinguckt, dann hat man das Gefühl, es ist reine Männersache. Das sind tatsächlich weit über 90% Männer zunächst mal, die wegen Alkohol zur MPU müssen. Gut, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird an der Stelle sicher auch sagen, okay, aber trotzdem haben vor allen Dingen die jungen Frauen ziemlich aufgeholt. Jetzt weniger bei der MPU, aber was den Alkoholkonsum betrifft, das möchte ich an der Stelle einfach nicht unerwähnt lassen. Gerade zu Zeiten der Alkopops gab es ein ziemliches Aufholen, sag ich mal, was den Geschlechterunterschied angeht. Aber zunächst eben beim Thema MPU ist das vor allem Männersache. Und man könnte sagen, gut, die meisten sind zwischen 20 und 55 Jahren, die zu uns kommen. Man muss vielleicht dazu aber noch sagen, einfach, es ist jetzt nicht immer dann nur eben 1,6 Promille, nur in Anführungszeichen. Es gibt natürlich eine Staffelung, ab wie viel Promille man überhaupt in Deutschland mit was rechnen muss. Das kann man auch im Bußgeldkatalog nachgucken. Das geht bei 0,5 Promille eigentlich schon los. Da kann man schon einen Monat laufen, entsprechend einige hundert Euro zahlen und bekommt schon 4 Punkte. Und wenn sich das jetzt wiederholen würde, dann wäre man auch schon bei der MPU dabei. Das hieß also bei diesen 50-60%, je nachdem, wen man alles da reinnimmt. Da geht es eben auch darum, da sind dann einige auch, die wiederholt aufgefallen sind eben und dann durchaus auch mit geringeren Promillezahlen, aber auch sicher einige, die eben einmalig aufgefallen sind mit einer entsprechend hohen Blutalkoholkonzentration. Die nächste Stufe dazwischen ist noch die 1,1. Ab dieser Zahl muss man tatsächlich definitiv die Fahrerlaubnis abgeben oder genauer gesagt, sie wird entzogen. Ab da ist die Grenze, das gilt als Straftat und das heißt, im Unterschied zu dem vorhin genannten Beispiel mit 0,5 Promille, da kriegt man die Fahrerlaubnis automatisch wieder. Ab 1,1 ist das nicht mehr der Fall. Da gibt es dann in der Regel eben auch schon eine Sperre, in der man nicht laufen darf und dann muss man neu beantragen, aber noch nicht zur MPU, wenn es die einzige Alkoholfahrt war.
Okay, so viel dazu. Jetzt kommen wir noch mal kurz so ein bisschen zur MPU, bevor wir dann nachher noch ein bisschen so auf das Verfahren an sich einsteigen. Jetzt erfahre ich, dass ich zur MPU muss. Was bedeutet für mich das zunächst? An wen muss ich mich da wenden?
Das ist eine gute Frage, die sich einige stellen und tatsächlich überlegen, von wem bekomme ich denn jetzt welche Antwort. Zunächst kann man sicher da im Freundes- und Bekanntenkreis einige Tipps bekommen, aber für viele ist sicher die Frage, was muss ich wirklich machen und wer ist das, an wen ich mich da wende? Während die Begutachtungsstellen eigentlich, wer eine Begutachtungsstelle aufmachen will, das kann er nicht einfach so, der ist einem Regelwerk unterworfen. Da gibt's Aufsichtsbehörden, da gibt's gesicherte Qualitätsmanagements, das müssen Fachpsychologen etc. sein. Geht es darum, wer darf informieren oder gar beraten, haben wir das leider nicht. Und das heißt für viele Betroffene zunächst mal, sie können eventuell von A nach B und nach C und so weiter laufen und erstmal schauen, wer überhaupt weiß Bescheid. Gut zu wissen ist sicher, dass zum einen die Führerscheinstellen allgemein Informationen zur Verfügung stellen, zumindest auch hier, denke ich, vor Ort in Ulm, Ihnen dann entsprechende Adressen nennen können, an die man sich wenden kann. Und da kann man zunächst sicher auch davon ausgehen, dass da mehrheitlich dann auch eher seriöse Anbieter drunter sind. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall.
Okay, nicht der Fall ist es, denke ich, auch im Internet. Man gibt MPU in irgendeiner Suchmaschine ein, man bekommt erstmal irgendwie 20, 30 Suchergebnisse, die irgendwie einem ja Vorbereitungen auf die Untersuchung geben möchten. Ganz kurz, ist das in irgendeiner Weise seriös oder sollte man sich an einen Anbieter vor Ort wenden?
Also sicher ist der Anbieter vor Ort auch nicht eine Garantie, aber prinzipiell kann man sich ja vielleicht einfach der Sache so nähern, worum geht's eigentlich? Wenn man eine MPU machen muss, dann muss man eigentlich nachweisen, dass man wieder geeignet ist. Also man hat eigentlich einen Bonus zunächst mal verspielt gehabt, nachdem man in der Fahrschule war, die Theorie und Praxis gemacht hat, wird einem das unterstellt, dass man geeignet ist. Wenn man dann aufgefallen ist, muss man das eben klar machen wieder. So gesehen ist die MPU ja eine Chance, das heißt aber darum, es geht jetzt darum darlegen zu können, warum bin ich denn aufgefallen? Eigentlich, was sind die Ursachen? Was habe ich daraus gefolgert? Und worauf muss ich insbesondere jetzt in Zukunft achten? Und das, was ich dann verändere, ist das ausreichend stabil? Das heißt, da braucht es tatsächlich ein Wissen, ein Erfahrungswissen, ein psychologisches Wissen, wenn man mit diesen Betroffenen umgehen möchte. Und das ist jetzt nicht zwingend eben gefordert vom Gesetzgeber, dass das so gesehen eigentlich jeder anbieten. Und da gibt es, denke ich, sicher Unterschiede, wo man darauf achten sollte. Wenn jemand einfach nur damit wirbt, wir bringen sie da durch oder wir helfen zurück zum Führerschein, dann ist da ein Aspekt vernachlässigt, den der Gesetzgeber aber doch gern berücksichtigt wissen möchte. Und das ist eben auch die öffentliche Verkehrssicherheit. Also ich wäre selber als Fahrer nicht unbedingt glücklich, wenn ich wüsste, irgendwo schräg gegenüber bereitet einer MPU vor und die kommen alle irgendwie durch. Und ich sehe doch, dass die eigentlich am Verhalten nichts geändert haben. Die sind nach wie vor feuchtfröhlich unterwegs. Da ist dann eben die Krux bei der ganzen Geschichte. Da ist auch für einen selber als Betroffener es eigentlich sinnvoll, sich an jemanden zu wenden, der fachlich qualifiziert ist. Es gibt eben fachlich qualifizierte Verkehrspsychologen, bei denen man sicher sein kann, man kommt nicht nur durch die MPU, wenn man sich mit sich auseinandersetzt, sondern behält auch die Fahrerlaubnis. Und das ist eigentlich das Wichtigere. Es geht eigentlich um die Nachhaltigkeit, nicht nur eigentlich darum, die MPU irgendwie mit irgendwelchen fragwürdigen Mitteln zu bestehen, sondern vor allen Dingen die Fahrerlaubnis zu behalten.
Genau, und was man dann währenddessen machen muss, während dieser medizinisch-psychologischen Untersuchung, wie genau die Tests aussehen, da möchte ich gleich ein bisschen genauer drauf einsteigen. Jetzt haben wir auch schon wieder genügend gequatscht. Hier ist der Titel Sisters von, lass mich nachschucken, gucken, Play with Fire. Nein, andersrum, Sisters mit Play with Fire. Die Halbzeit ist auch schon wieder durch, 16.35 Uhr. Ihr hört Radio Free FM auf 102,6. Klassischerweise, sagt man im Radiojargon, ist zwischen 16 bis 18 Uhr die Drive-Time, also der Zeit, in der sehr, sehr viele Autofahrer unterwegs sind, weil sie pendeln, weil sie von der Arbeit nach Hause fahren, nach Hause oder irgendwo anders hin. Und um die Autofahrer geht es heute, beziehungsweise was passiert, wenn ich zum Beispiel unter Drogeneinfluss zu einem Auto gefahren bin, mir dann der Führerschein abgenommen wurde, oder was passiert, wenn ich zu oft zu schnell gefahren bin und dann zur medizinisch-psychologischen Untersuchung muss und mich dann da den Gutachtern stellen. Bei mir hier zu Gast im Studio ist Thomas Krotzer vom TÜV Süd Pluspunkt und Sie sind im Prinzip die Stelle, die dann dafür mit den Betroffenen dran geht und schaut, ob sie denn wieder in der Lage sind, am Verkehr teilzunehmen, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir sind nicht die Begutachtungsstelle, sondern wir informieren und beraten die Leute, was auf sie zukommt. Dazu gehört durchaus auch, dass wir einfach den Ablauf der medizinisch-psychologischen Untersuchung mal kurz skizzieren. Das können wir ja auch kurz machen. Im Wesentlichen besteht die medizinisch-psychologische Untersuchung aus drei Teiluntersuchungen. Das ist eine verkehrsmedizinische Untersuchung, das ist eine verkehrspsychologische Untersuchung und eine Leistungstestung. Das Ganze beginnt tatsächlich mit dem Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis bei der Führerscheinstelle. Die schickt dann die Unterlagen zu der Begutachtungsstelle nach Wahl. Man kann sich also eine Begutachtungsstelle durchaus aussuchen, falls man Sorge hat, da im eigenen Ort, wo einen vielleicht der ein oder andere doch kennt, da an der falschen Adresse erkannt zu werden, dann kann man sich selbstverständlich seine Begutachtungsstelle auch etwas weiter weg aussuchen. Die Untersuchung dauert etwa 2 bis 4 Stunden, ist in der Regel am Vormittag. Und wie jetzt genau der Ablauf ist, das heißt, ob jetzt zuerst der Verkehrsmediziner beginnt, dann der Psychologe und dann die Leistungstestung, ist nicht festgelegt. Die verkehrsmedizinische Untersuchung dauert etwa 20 Minuten. Man kann sich das vereinfacht ausgedrückt ein wenig wie beim Hausarzt vorstellen, wenngleich das doch ein anderer Schwerpunkt ist. Der Verkehrsmediziner macht eine grobe körperliche Untersuchung. Der fragt zum Alkoholkonsum in Eckdaten zur Vorgeschichte, inwieweit zum Beispiel Entgiftung oder Entwöhnung stattgefunden haben, ob Medikamente eingenommen wurden und inwieweit die Kraftverhaltung jetzt vom medizinischen Gesichtspunkt her eventuell noch in Frage stünde oder eben doch gegeben wäre. Beim Verkehrspsychologen geht es in der Regel schon etwas länger, sofern vor eine Leistungsdiagnostik stattgefunden hat. Das hat man sich vorzustellen. Die Leistungsdiagnostik, das läuft an einem Testgerät automatisiert, das ist computergestützt. Da finden Tests zur Konzentration, zur Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit statt und dauert etwa 10, 15 Minuten. Falls es da mal irgendwie Fehler gibt, dann ist da eigentlich nur zu sagen, es wird alles sehr genau erklärt. Man hat immer eine Übungszeit, eine Probephase und kann dann praktisch erst beginnen, wenn man sicher ist, dass man den Ablauf verstanden hat. Wenn man dann beim Verkehrspsychologen sitzt, dem eigentlichen Schwerpunkt bei der MPO, dann, wie gesagt, kann der eventuell auch schon die Ergebnisse der Leistungstestung mit dazu nehmen und die auch schon thematisieren, wenngleich das nicht der einzige Schwerpunkt jetzt wäre bei dem Gespräch beim Psychologen. Das dauert in der Regel, sage ich mal, eine halbe Stunde bis 50 Minuten. Das kommt immer drauf an, sage ich mal, wie der Fall liegt. Auch gegebenenfalls, wenn ein Dolmetscher dabei ist, dann kann das schon mal länger gehen. Dazwischen gibt es Wartezeiten unterschiedlicher Länge, sodass man eben in der Gesamtzeit auf 2 bis 4 Stunden etwa kommt.
Also gar nicht so spektakulär insgesamt.
Ja, eigentlich muss man wirklich sagen, die Vorbereitung ist alles, wenn man verstanden hat, worum es geht. Tatsächlich, dann sind auch solche technischen Details eher unwichtig. Und auch das Gespräch mit dem Psychologen läuft in der Regel von selbst. Aber dazu vielleicht dann nachher auch noch mehr in Bezug auf die Vorbereitung und was das tatsächlich ausmacht, dass man dann ruhigen Gewissens einfach da in Richtung medizinisch-psychologische Untersuchung unterwegs sein kann.
Ja, da ist ja doch immer wieder so ein bisschen so eine Art Angstfaktor da mit dabei. Nochmal zurück, also zu Beginn. Ich brauche eine Beratung am besten und eine Schulung, die mir im Vorfeld schon mal mit mir sozusagen ein bisschen an meinem Verhalten vielleicht arbeitet, ein bisschen drauf guckt, wie ist es denn dazu gekommen oder wie sieht es dann wirklich aus, wenn ich da zu einem, was ist das, ein Seminar gehe?
Das kann eben eine Schulung sein, aber wie Sie es richtig sagen, das ist ganz wichtig, tatsächlich das mal festzustellen auch, dass man dazu eigentlich fachliche Hilfe beim Verkehrspsychologen in Anspruch nehmen sollte und nicht sich jetzt tatsächlich in der falschen Überzeugung, ich habe eh kein Problem, sage ich jetzt mal salopp formuliert, in Richtung MPU zu bewegen. Das machen doch immer wieder noch einige, die tatsächlich auch aufgrund dessen, dass das jetzt eventuell die einzige Erfahrung war, wo es mal irgendwie negative Folgen gab im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum, tatsächlich auch vielleicht von außen gestützt werden. Ja, stimmt, du hast eigentlich kein Problem. Ich habe es noch nie zumindest gesehen und der Arzt vielleicht einem, wenn man Leberwerte machen lässt, auch noch bestätigt, alles in Ordnung. Dann kann man schnell zu der falschen Überzeugung kommen, alles halb so wild, das muss ich doch gerade so aus dem Ärmel schütteln können. Und ist dann doch überfordert, wenn der Gutachter sich nicht damit zufrieden gibt, wenn man beispielsweise einfach nur den Ablauf, den Tathergang schildert und die Frage nach dem, wie konnte es dazu kommen, in diesem Sinne eigentlich falsch versteht. Weil genau genommen, wie Sie es eben sagen, es geht darum, im ersten Schritt die Ursachen bei der eigenen Person zu erkennen. Eben, wenn wir vorhin festgestellt haben, 8 halbe Bier, könnte man sich ja fragen, ja okay, wie groß der Durst, das kann man sich vorstellen. Aber woher kommt der Durst, in Anführungszeichen jetzt gesetzt? Was steht da eben dahinter? Sich damit zu beschäftigen, das braucht Zeit und einen Fachmann. Und das kann man tatsächlich zunächst mal sich in einer Beratung skizzieren lassen. Und dann wird einem vielleicht selber schon deutlich, das kann ich also nicht übers Wochenende erledigen, dann könnte man eventuell mal mit einer Schulung beginnen. Bei uns sind die Schulungen dauern die 6 Sitzungen im Wochentakt, also etwa 6 Wochen, 3 Stunden. Da sitzt man dann mit je nachdem 6 bis 10 Betroffenen in einer Gruppe und bespricht und diskutiert solche Themen wie das Trinkverhalten in der Vorgeschichte und auch vor allen Dingen die dahinterliegenden Motive. Und da kommt man der Sache dann eigentlich schon eben näher und stellt eben fest, tatsächlich, das war jetzt nicht nur einfach das Sportheim, das schuld daran ist und nicht nur die Kollegen, die mir es angeboten haben, sondern eventuell auch, was ich darunter verstanden habe, was dahinter steht eigentlich, was bedeutete für mich eventuell dieser Ausgleich am Feierabend oder am Wochenende und wie wenig bewusst waren mir eigentlich die Alternativen, die auch möglich gewesen wären und die Konsequenzen, die ich laufend in Kauf genommen habe in Bezug auf Gefährdung meiner Person oder anderer Verkehrsteilnehmer. Das kann in solchen Kursen und Schulungen eben schon deutlich werden, klar werden. Da geht es also ein Stück weit mehr drum, nur zu motivieren. Da werden dann auch entsprechend schon Verhalten Verhaltensänderungen angestoßen und die Betroffenen durchaus angeregt, mal was Neues auszuprobieren. Wenn sie eben gerade in Kenntnis langsam werden, sich bewusst werden, ja stimmt, war schon ein bisschen einseitig, was ich so bislang gemacht habe, und es gibt noch andere Möglichkeiten.
Sie sprechen davon, dass man das anstoßen soll. Also es empfiehlt sich keine konkrete Vorbereitung auf diese Tests, auf diese Gespräche, sondern eher mal selbst dran zu gehen, ein bisschen zu reflektieren. Das hilft eigentlich einem mehr.
Genau, es geht um tatsächlich zunächst mal die ganz offene Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Und deswegen ist das eben falsch, tatsächlich zu glauben zunächst, ich lerne jetzt ein paar Fragen auswendig. Und dann, wenn ich die Antworten weiß, wird schon alles klappen. Dann hat man wieder das gleiche Risiko wie vorher auch. Dann passiert wahrscheinlich auch wieder das Gleiche in absehbarer Zeit. Tatsächlich erstmal unvoreingenommen schauen, woran hat es bei mir gelegen? Dazu geben wir dann entsprechende Anregungen auch. Die kommen dann auch in der Gruppe zustande, und dann bewegen die sich tatsächlich Schritt für Schritt voran. Und es ist immer wieder erstaunlich, dann festzustellen, dass wir auch tatsächlich die Rückmeldung kriegen, das hätte ich jetzt am Anfang gar nicht so gedacht. Ich habe schon gewusst, ich muss da jetzt was tun. Und wie man es so ist, halt, wenn man was tun muss, hat man erstmal vielleicht keine Lust. Dann sind doch viele erstaunt, was da so rauskommt, was sie über ihre eigene Person einfach Hilfreiches erfahren. Und dass wir tatsächlich auch nicht davon ausgehen, dass da jemand eben problembeladen jetzt zu uns kommt und tatsächlich nur über sein Problem definiert wird, sondern wir gucken auch gerade, wo stehen denn eigentlich die Stärken, weil es macht ja immer die Mischung aus, nur in besonderen Situationen ist halt dann doch vielleicht die Mischung nicht so optimal, und dann kommt es halt mal zu einer Trunkenheitsfahrt, aber das machen wir eben auch deutlich oder versuchen wir zu vermitteln, dass man sich da eben auch nicht schlecht, sondern sehr gut fühlt eigentlich, wenn man da mal was erkannt hat und begriffen hat.
Okay, ich, wie gesagt, war bisher noch nicht in der Gelegenheit, überhaupt mal an einem Drogentest teilzunehmen. Ich habe auch nicht unbedingt das vor, auszuprobieren. Ich würde sagen, sprechen wir im nächsten Teil nochmal so ein bisschen drüber, nochmal so ein bisschen über das Klientel, wer dann bei Ihnen wirklich ist und wie ist es da so mit dem wirklich selber erkennen. Gibt es da vielleicht auch so ein bisschen Probleme? Mich würde dann auch nochmal interessieren, wie ist es, wenn ich zum Beispiel mal ordentlich an einer langen Tüte gezogen habe? Passiert mir da auch gleich irgendwie was und so weiter und so weiter? Wir möchten unseren Zuhörern die Gelegenheit geben, wenn es jetzt konkrete Fragen gibt, zum Beispiel während dem nächsten Titel hier anzurufen. 0731 für Ulm 938 6299 0731 938 6299, während der nächste Titel läuft. Und ein Tipp an dieser Stelle, auch beim Telefonieren während dem Handy, während man fährt, ist nicht so gut. Da kann man dann auch gleich mal zumindest Bußgeld bekommen. Und vielleicht ist es ja dann der, kriegt man eigentlich Punkte dafür?
Freisprecheinrichtung.
Ja, Freisprecheinrichtung, ganz wichtig.
Stichwort.
Oder Headset. Genau, also wie gesagt, falls es schon konkrete Fragen gibt, einfach bei uns hier anrufen, 0731 938 6299. Der Experte ist hier bei uns im Studio. Ja, die Zeit rennt wie üblich eigentlich am Ende der Plattform. Knappe 10 Minuten noch bis 17 Uhr. Und ich möchte jetzt nochmal auf den größten Anteil eingehen an Personen, die an der MPU teilnehmen müssen. Denn 60% sind irgendwie durch Alkohol aufgefallen. Aber nur weil sie mit Alkohol aufgefallen sind, bedeutet das ja nicht von vornherein, dass es alles Alkoholiker sind.
Genau, das ist keinenfalls zu unterstellen. Sicher, zum einen hatten wir jetzt vorhin schon das Thema mit der Gewöhnung. Man muss also tatsächlich schon einiges vertragen können. Das setzt voraus, dass man schon über längere Zeit regelmäßig Alkohol konsumiert hat. Wenngleich man sicher genau hingucken muss, wie stand jemand unter Einfluss mit 1,6 Promille. Der eine fällt aus dem Auto, der andere fährt mehrere zig Kilometer unauffällig und kommt die Kontrolle rein. Das sind schon Hinweise, inwieweit jemand eben den Alkohol gewöhnt war. Und dann kann man schon entsprechend regelmäßig hohen Alkoholkonsum unterstellen. Das sagt aber noch nichts über den Grad jetzt zum Beispiel der Abhängigkeit aus. Wohl über den Grad des Missbrauchs, aber da sind wir eben schon sehr fachlich. Und wir müssten eigentlich zunächst mal sagen, bei einer MPU, muss man nicht alkoholabstinent leben. Das ist vielleicht schon mal eine ganz wichtige Botschaft, weil bei mir in der Beratung sitzen regelmäßig Leute, die nichts trinken. Und ich weiß mit einem Blick, das ist jetzt nicht die Strategie bis zum Lebensende, sondern ist klar eigentlich, es sind etwa nicht mal ganz 40%, wo man vielleicht sinnvollerweise sagt, ein Alkoholverzicht ist sinnvoll. Jetzt mal unbescholten, ob es sich um Abhängigkeit oder einfach so weit nur fortgeschrittenen Missbrauch handelt, dass man sagt, die Person wird dann immer Schwierigkeiten haben, den Alkoholkonsum zu kontrollieren. Und deswegen würde man eben in rund 40% der Fälle Alkoholabstinenz fordern. Bei allen anderen ist das eben gar nicht so das Thema, was unbedingt im Vordergrund stehen sollte. Und deswegen auch in der Vorbereitung ist wichtig, ist einfach genauer hinzugucken, in welchem Kontext ist das passiert und inwieweit kann man den Alkoholmissbrauch als solchen erkennen und abstellen dann, indem man einfach guckt, was gibt es an Alternativen, womit man seine Zeit auch rumbringen kann.
Ja, und möglicherweise vielleicht auch, sprechen Sie Empfehlungen aus, vielleicht mal in eine der Beratungsgruppen für Alkoholiker zu gehen?
Also wenn wir davon ausgehen, jemand sollte tatsächlich Alkoholabstinenz, und das hieße tatsächlich zunächst mal prognostisch unbegrenzt Alkohol, auf Alkohol verzichten, dann kann das sinnvoll sein, tatsächlich, weil es darum geht, sich den Alltag entsprechend einzurichten und entsprechend damit umzugehen, dass hier an jeder Ecke Alkohol angeboten wird und das immer als unproblematisch und wie auch immer, die Werbung kennen Sie, entsprechend dargestellt wird und verführerisch ist. Und das ist natürlich auch eigentlich leichter, wenn man von Personen umgeben ist, die die gleiche Haltung haben. Das heißt, ich trinke keinen Tropfen. Also wenn man immer wieder guckt, ja, die anderen, die nehmen da keine Rücksicht auf mich und bechern da und trinken zu jedem Anlass, dann ist das immer schwieriger. Wenn man tatsächlich eben die Chance ergreifen möchte und sich einer Abstinenzgruppe anschließen möchte, kann das im Einzelfall sehr sinnvoll sein. Sicher gucken wir auch, wo passt die Person wie rein. Wenn es jetzt tatsächlich mal um jüngere Leute geht, muss man einfach vielleicht mehr ausprobieren und gucken, wo man reinpasst. Da ist nicht unbedingt gleich die erste immer das Beste, aber eigentlich kann man da durchaus eben feststellen, dass man da auch nette, wertvolle Leute trifft, die einem tatsächlich sehr viel weiterhelfen können als vielleicht der alte Freundeskreis.
Durchaus. Der Freundeskreis ist nicht unbedingt immer der beste Einfluss. Könnte durchaus hier auch im Fall von ungefähr einem Fünftel der Fälle sein, nämlich circa 20% sind irgendwie unter Drogeneinfluss erwischt worden. Wie ist es, wenn ich mal ordentlich tief an einem Joint ziehe und dann erwischt werde? Muss ich dann sofort zur MPU?
Das ist sicher immer die Frage, wo werden Sie jetzt wie erwischt? Normalerweise ist es so, dass wenn Sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer als Fahrer eines Fahrzeuges eben angetroffen werden, dann hat tatsächlich zunächst mal die Führerscheinstelle auch zu klären, inwieweit das im Kontext von regelmäßigem Konsum stattfand, und dann muss man tatsächlich zur MPU gehen oder inwieweit gegebenenfalls tatsächlich nochmal die Konsumhäufigkeit sich genauer angeguckt werden müsste. Im Regelfall wissen wir allerdings, dass tatsächlich, wenn es jemand wirklich schafft, am Steuer erwischt zu werden, das ist sehr selten unter Betäubungsmitteleinfluss, dann geht entsprechendes Konsumverhalten voraus. Dann müssen wir uns eigentlich nicht lange darüber unterhalten, ob jemand zum ersten Mal konsumiert hat. Wenn Sie so sagen, Sie ziehen jetzt einfach so am Joint, dann hat das zunächst mal keine Konsequenzen für Ihre Fahrerlaubnis.
Okay. Also muss man da nicht zu viel Befürchtungen haben, wobei ich würde auch mal behaupten, die meisten, die regelmäßig Drogen konsumieren, sind sich dessen auch dann wirklich bewusst und wissen, was sie dann machen können und was nicht. Deswegen vermute ich auch, dass es auf diese relativ niedrige Anzahl kommt.
Ja, sicher. Das muss man schon auch immer sich im Kopf behalten. Auch bei den jungen Leuten ist es gängig zu glauben, mehr oder weniger jeder kifft, und das ist ganz normal so, und den einen trifft es halt früher, den anderen später. Das ist nicht so. Der Regelfall ist tatsächlich, wenn jemand auffällt, hat er sehr häufig konsumiert eigentlich, und das ist nicht jedermanns Sache. Und man muss auch sagen, genau mit dem Blick auf die Zahlen von der Bundeszentrale, man könnte keineswegs sagen, dass jetzt 50% der jungen Leute Cannabis konsumieren. Ja, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in den letzten 12 Monaten konsumiert hat, in der Gruppe zwischen 18 und 25 etwa bei 16% liegt, die darunter ist halb so groß. Ja, das ist immer wichtig, auch nochmal zu hören, dass das eben tatsächlich voraussetzt, man müsste schon häufig regelmäßig konsumieren.
Okay, vielen Dank, Herr Grotzer. Wir müssen jetzt leider langsam auch schon wieder zum Ende der heutigen Ausgabe der Plattform kommen. Wenn ich jetzt tatsächlich betroffen bin oder vielleicht jemanden kenne, der betroffen ist, wie kann ich mich bei Ihnen konkret informieren?
Sie können sich selbstverständlich bei uns im Internet, indem Sie einfach nur TÜV Süd Plus Punkt eingeben und dann vielleicht noch Ulm direkt über unser Angebot hier in Ulm informieren. Wir sind hier in der Olgastraße 62. Wir bieten jeden Dienstag zum Beispiel kostenlose Infoveranstaltungen an. Da kann man unangemeldet einfach vorbeischauen und sich mal einfach das anschauen, anhören, was wir da zur medizinisch-psychologischen Untersuchung und zu den Möglichkeiten einer Vorbereitung sagen. Auch dort vor Ort bieten wir eben das gesamte Programm an. Das heißt Beratungen, Einzelberatungen, Schulungen und Verkehrstherapie oder auch die Möglichkeit, an einer Stabilisierungsgruppe teilzunehmen, wenn man schon einiges gemacht hat, aber vielleicht noch ein paar Monate hin hat bis zur MPO. Dann besteht hier also in Ulm auch die Möglichkeit, sich direkt an uns zu wenden und auch die Gewähr zu haben, dass bei uns tatsächlich eben nur fachlich qualifizierte Verkehrspsychologen zur Verfügung stehen.
Aber wie gesagt, falls man aus Ulm ist und nicht unbedingt hier sein möchte, man darf auch woanders hin. Sie sagten gerade vorhin, glaube ich, was von 200 Kilometer Umkreis.
Man darf prinzipiell eigentlich in ganz Deutschland seine Begutachtungsstelle wählen. Das kann so gesehen nicht verboten werden. Wobei, so weit wollen die meisten dann doch nicht gehen, weil das wieder mit den Fahrkosten verbunden ist und tatsächlich manch einer vielleicht auch zuvor noch irgendwie sich die Begutachtungsstelle noch einmal von näher angucken möchte. Aber das ist so, dass immer ein gewisser Teil nach außen geht und umgekehrt ein gewisser Teil von außen hier wahrscheinlich auch in Ulm sich dann begutachten lässt.
Wir haben jetzt wirklich nur noch eine Minute, aber vielleicht noch mal ganz kurz, was wir bisher komplett unterschlagen haben. Vielleicht ganz grob ein, zwei Zahlen. Wie viel muss ich bezahlen, falls ich zur MPU muss?
Das regelt die Gebührenordnung. Das ist bei Alkohol etwa 418 Euro, glaube ich, derzeit. Wenn es um Drogen geht, dann ist das teurer, 570 Euro. Das sind, wie gesagt, Gebühren, die überall gleich sind, egal wo man jetzt hingeht, da das durch die entsprechende Gebührenordnung festgelegt ist. Bei Drogenscreenings sind die Preise unterschiedlich. Da muss man sich einfach vor Ort erkundigen. Es ist nicht jeder Arzt einfach gleichberechtigt und tatsächlich dann auch der Richtige für Drogenscreenings. In der Regel sind das nur noch akkreditierte Labore. Das ist wichtig zu wissen für die, die Abstinenz nachweisen, dass sie nicht einfach irgendwo hingehen, sondern sich erkundigen, ob die Stelle, wo sie hingehen, tatsächlich dann auch beim Gutachter anerkannt wird.
Okay, gut. Jetzt ist es endgültig soweit. Vielen Dank, dass Sie in der letzten Stunde hier mir Rede und Antwort hier im FreeFM-Studio standen.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Nitsch, für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
Immer wieder gerne. Wirklich ein interessantes Thema, auch für mich als Nicht-Führerscheinbesitzer. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg in Richtung Stuttgart.
Dankeschön.
Und damit kommen wir zum Ende. Die Sendung gibt's nochmal wie die meisten Plattformen nochmal zum Nachhören auf unserer Homepage freefm.de/programm/plattform-in. Ich würde mal sagen, ein bis zwei Tagen, dann ohne Musik. Und am Mikrofon und Technik und Musik war letzte Stunde der Fabiano Nitsch. Der bin ich.